die Erziehung zur Härte, zur Ausdauer, die ist im Vordergrund gestanden und die Wissensvermittlung ist im Hintergrund gestanden. Also man kennt ja da die Zitate von Hitler, dass eine harte Jugend erzogen werden muss, die also für die Zukunft des Volkes kämpft. Alle diese sportlichen Übungen, die Mutproben, die gemacht wurden, sind darauf hinausgelaufen, die Kinder auf den Krieg vorzubereiten.
Mit Drill und Kameradschaft bis zum Endsieg. Unter diesen Leitgedanken wurden hunderte Schüler in Bischofshofen am Kreuzberg während des Zweiten Weltkriegs erzogen. Dort sollte eine Musterschule für die künftige NS-Elite entstehen. Neue Forschungen legen die Ausmaße offen, inwieweit die Indoktrination mit nationalsozialistischem Gedankengut in den Köpfen vieler Schüler fortgeschritten war.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir Orte mit dunkler Geschichte im Bundesland Salzburg. Es ist ein sonniger Herbsttag, als ich mich von der Stadt Salzburg aus in Richtung Pongau begebe. In Bischofshofen angekommen, erkunde ich die Gegend rund um die Schule am Kreuzberg, etwas außerhalb des Zentrums. An einem Hügel drunter Schulgebäude, umrahmt von vielen Obstbäumen, das Herbstlaub raschelt im Wind. Als ich mich dem Tor nähere, kommt der Hausmeister auf mich zu. Er bietet mir netterweise einen Apfel an. Die Ernte sei in diesem Jahr sehr reich. Einige Schüler schauen aus dem Fenster, sie entdecken, dass ich Fotos vom Gebäude mache und winken mir zu. Andere spielen gerade im Turnsaal. Auch Gesang ertönt aus einem der Klassenzimmer. Die frische Luft, die umliegende Natur, die Nähe zu Ski- und Sportanlagen, was heute noch für den Schulstandort spricht, hat auch die Nationalsozialisten angezogen. Der damalige NS-Landesschulrat Karl Springenschmidt erreichte im Jahr 1938, dass die katholische Privatschule St. Rupert in eine nationalsozialistische Heimschule umgewandelt wurde. Drill- und Leibesübungen statt Gottesdienste und humanistischer Bildung standen von da an der Tagesordnung. In einem neuen Buch wird die Geschichte der Heimschule während der NS-Zeit nun erstmals ausführlich aufgearbeitet. Ich treffe die Autorin Gertrude Kalupny und den Direktor der Schule Alois Lechner in St. Rupert. Wir nehmen das Gespräch in der alten Direktion auf, das Headquarter, damals in Zeiten des Krieges, wie es Herr Lechner nennt, weil dort das einzige Telefon installiert war. Gertrude Kalupny ist 1949 in Neuhofen an der Krems geboren, lebt aber seit 1974 mit ihrer Familie in Bischofshofen. Sie absolvierte das Bachelor- und Masterstudium Geschichte an der Universität Salzburg mit Fokus auf die regionale Zeitgeschichte. Zudem ist sie Gründungs- und Vorstandsmitglied im Verein der Freunde des Deserteurdenkmals in Goldegg. Zwei ihrer Kinder sind in St. Rupert zur Schule gegangen, weshalb sie besonderes Interesse an dem Haus hat. Aus ihrer Masterarbeit ist nun die Publikation »Deutsche Heimschule Kreuzberg bei Bischofshofen – Erziehung zur NS-Elite in Salzburg« im Edition Tandem Verlag erschienen. Im Gespräch schildert sie, wie sich die Übernahme von der katholischen Privatschule St. Rupert des Steyler Ordens in die nationalsozialistische Heimschule im Jahr 1938 vollzogen hat.
Ja, das begann praktisch unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Die österreichischen Nationalsozialisten und speziell in Salzburg waren sehr bestrebt, dass dieser Einfluss auf das Bildungswesen, den ja die katholische Kirche ausgeübt hat, das waren in Salzburg, also fast alle Schulen wurden vom geistlichen Orden geführt, dass man, wie die Nationalsozialisten gesagt haben, die Jugend der Kirche entreißt, ihren Einfluss entreißt. Und es ist eigentlich in Salzburg schon festgelegt gewesen, dass diese Schulen also übernommen werden müssen und dass der Einfluss der Kirche auf Kinder, auf Jugend also wegkommt und zur und sie in der nationalsozialistischen Ideologie erzogen werden. Das war so, dass in Salzburg relativ sofort nach dem Anschluss das Borromäum enteignet worden ist. Die Kirche hat sich sehr lange auf Verhandlungen beschränkt und hat geglaubt, wenn sie sich loyal verhält dem Regime gegenüber, dass sie einiges retten kann. Es war dann so, dass die Schüler des Borromäums im Herbst 38 nach St. Rupert übersiedelt sind. Das heißt, es waren plötzlich doppelt so viele Schüler mit ihren 14 Lehrern noch an der Schule. Und die Kirche hat gehofft, dass auf diese Weise diese Schule erhalten werden kann. Aber schon einen Monat später ist die Schule in eine nationalsozialistische Oberschule umgewandelt worden. Die Lehrer wurden jetzt ausgetauscht, die Ordensleute durften nicht mehr unterrichten, es kamen weltliche Lehrer an die Schule und das hat aber zu sehr viel Aufregung und Unruhe geführt. Und die Eltern, die Schüler waren sehr verunsichert. Sie haben ja doch gedacht, ihre Kinder bekommen eine katholische Erziehung. Viele der Kinder wollten ja Priester, Missionare werden. Und insofern war dieses Schuljahr 38/39 ein sehr, sehr konfliktreiches Schuljahr. Das heißt, der Orden hat sich bis zur Enteignung gegen die Räumung gewehrt, die aber dann schließlich im Mai 39 dann geschehen musste. Alle Ordensleute mussten das Haus verlassen und es wurde also an der Schule hier und im Ort also eine große Feier, Übernahmefeier veranstaltet. Bischofshofen war beflaggt, es waren am Bahnhof Abordnungen aller Vereine, die HJ wurde und mit ihnen wurden die Ehrengäste begrüßt und es stellte sich nur nachher heraus, dass die Salzburger Nationalsozialisten, vor allem der Landesrat Springenschmidt, also sehr voreilig gehandelt haben. Es war nämlich noch keine Genehmigung für die Übernahme aus Berlin da. Die kam dann erst eineinhalb Jahre später, aber man konnte nicht mehr zurück. Das hätte also der Partei sozusagen geschadet.
Sie haben jetzt schon Herrn Karl Springenschmidt angesprochen, den damaligen Salzburger Landesschulrat, der das sehr stark verfolgt hat. Sein Ziel war vor allem die Verdrängung der katholischen Kirche aus dem Schulwesen. Was weiß man denn über seine Intention und warum eigentlich genau ein NS-Elitehort in Bischofshofen?
Ja, Springenschmidt, kann man sagen, war ein fanatischer Gegner der katholischen Kirche und das kommt daher, da er schon also in den 30er Jahren illegaler Nationalsozialist war. Und deshalb von seinem Posten, er war Hauptschullehrer, zwangspensioniert wurde. Er entwickelte einen regelrechten Klassenhass. Und sein Bestreben war es eben, die Kirche total auszuschalten, so wie gesagt, es wurde gesagt, wir müssen die Kinder, die Jugend der Kirche entreißen und es ist eine Vergeudung. Also wenn diese jungen Leute dann ins Ausland, in die Mission gehen, wir brauchen die selber. Und diese Bestrebungen, die hat er sehr vehement durchgesetzt, auch oft gegen Wien oder Berlin, wo man etwas versucht hat, also zu sagen, dass man vorsichtiger vorgehen soll, weil man ja gewusst hat, dass die katholische Kirche in der Bevölkerung einen großen Halt hat. Und es ist nur so gewesen, dass in Salzburg praktisch alle katholisch geführten Schulen enteignet wurden.
Nahm Salzburg hier eine Sonderstellung ein oder deckt sich das auch mit Entwicklungen in anderen österreichischen und süddeutschen Städten und Regionen vor allem?
Ja, das, was von den Salzburger Nationalsozialisten mit Stolz behauptet wurde, war, dass sie besonders rasch diese Umwandlung des Bildungswesens vorangebracht haben und dass sie praktisch eine Vorbildwirkung für die anderen Gaue sind, wo man scheinbar, also ich habe mich mit den anderen Gauen nicht so beschäftigt, aber es soll also in Salzburg also besonders vehement gegen die Kirche vorgegangen worden sein. Und was man auch aus dem Schriftverkehr herauslesen kann, ist, dass man auch im Deutschen Reich also da langsamer und vorsichtiger vorgegangen ist, weil man gewusst hat, dass man die Bevölkerung sonst womöglich gegen die Partei aufbringt.
Und das war in Salzburg nicht auch die Gefahr, weil gerade die Landbevölkerung ja sehr katholisch war. Sah man hier diese Gefahr nicht oder wollte man gerade auch deswegen vielleicht das sehr schnell vollziehen?
Man wollte es vielleicht auch deshalb so schnell vorziehen und ist also schon an der Person von Karl Springenschmidt gelegen, dass dem das sein unbedingter Wille war. Sein Wille war ja auch, oder sein Ehrgeiz kann man sagen, eine Musterschule hier in Salzburg zu installieren, also sozusagen ein Bollwerk des Nationalsozialismus. Er ist immer wieder gewarnt worden, es gibt also Schreiben, wo darauf hingewiesen wird, dass ein großer Teil der Bevölkerung, auch der bäuerlichen Bevölkerung, in der katholischen Kirche nicht gutheißen würde. Es gab auch verschiedene Streitpunkte, die katholische Feste betroffen haben. Das heißt also, der Landesschulrat Springenschmidt wollte die katholischen Feste in nationalsozialistische Feste umwandeln. Und dagegen hat sich die Bevölkerung schon gewehrt. Zum Beispiel gegen den 6. Jänner, es sollte der 6. Jänner kein Feiertag mehr sein. Und da hat man die Sache dann so gelöst, man hat einfach die Weihnachtsferien verlängert, dann war das keine Debatte mehr. Die Schule hat erst nach dem 6. Jänner wieder angefangen.
Vielleicht die Frage an Sie beide, was änderte sich denn wirklich im Schulalltag für die Schüler nach dieser Übernahme? Also was weiß man darüber?
Ja, die Schulstruktur wurde grundlegend geändert. In der Ordenszeit, also vor der Übernahme, vor der Enteignung, stand der Schulalltag natürlich unter den Rahmenbedingungen der Ordenseinrichtung hier. Das begann mit Morgengebet, mit einem Frühgottesdienst, zu Mittag ähnlich, also jedenfalls ein Mittagsgebet, Abendbesinnung und so weiter. Dann die Wochenendgestaltung war zielgerichtet hin auf den Sonntagsgottesdienst mit Einbindung der Schüler. Und das wurde strikt jetzt natürlich abgedreht. Das war mit einem Schlag aus. Es wurden andere Zeremonien in den Vordergrund gestellt. Ich würde mal sagen, militärisch-martialische. Es begann mit einem Morgenappell, wenn das Wetter einigermaßen noch war, im Innenhof, im Freien draußen, wo die Schüler wirklich militärisch Aufstellung nahmen, wo der Schulleiter Höttl, es gab mehrere, die Linien abgeschritten ist und wo salutiert wurde, die Fahne gehisst wurde und so weiter. Das heißt, es wurde wirklich eigentlich schon vormilitärisch hier geübt. Und auch der Unterricht war in der Richtung ausgerichtet, in dieser Zielrichtung hin, auf die Ertüchtigung, auf die Wehrertüchtigung. Es ging um dieses arische deutsche Blut, das eben hier gefördert wurde, also diese tüchtigen jungen Burschen, die dann für den Einsatz im Militär einfach wichtig waren. Körperliche Ertüchtigung stand im Vordergrund, bis hin zu Geländeübungen. Man hat die Salzach durchschwommen und solche Dinge, also nach heutigen Vorstellungen, also ganz krude Maßnahmen, Bergsteiger, Abseilübungen mit einfachsten Seilsicherungen und ähnliches mehr, einfach um diese erstens körperliche Ertüchtigung, militärischen Fähigkeiten zu drillen und zweitens die militärische Kameradschaft, die war ein Dogma. Also Man musste zusammenhalten um jeden Preis. Das Individuum zählt im Prinzip kaum. Es zählt die Gruppe, es zählt die Gemeinschaft. Und die größte Gemeinschaft war die nationalsozialistische Gemeinschaft, der gesamte Staat.
Gertrude Kalupny hat mit drei ehemaligen Schülern aus dieser Zeit gesprochen. Sie schilderten ihr sehr eindrücklich, aber durchaus unterschiedlich von ihren Erfahrungen in der Heimschule Kreuzberg.
Das Interessante daran war, dass sie die Schule verschieden erlebt haben. Der eine ist aus einer deutsch-nationalen Familie gekommen, der andere war der Sohn eines Funktionärs des Austrofaschismus, der geflohen ist von den Nationalsozialisten. Und der dritte ist nur ein Jahr an der Schule geblieben, weil er mit 10 Jahren diesen militärischen Drill nicht ausgehalten hat und seinen Eltern gesagt hat, wenn sie ihn nicht rausnehmen, dann läuft er davon. Also was bei allen diesen Gesprächen herauskommt, ist dieser militärische Drill, der ausgeübt wurde und vor allem die Tatsache, dass die HJ eine Erziehungsfunktion ausgeübt hat an dieser Schule. Und das war ganz wichtig. Diese deutsche Heimschule, da ist also der Schwerpunkt auf der Heimerziehung gelegen. Das heißt, die Kinder sind von den Eltern weg gewesen und erzogen wurden sie nur mehr mit dieser nationalsozialistischen Indoktrination. Und die HJ, das waren Schüler an der Schule, also die älteren Schüler, die kleineren Schüler, man kann sagen, fast drangsaliert haben. Es gibt ja Erzählungen, also dass die Schuhe aus dem Fenster geworfen wurden und dann ist die Trillerpfeife gegangen, in 10 Minuten müssen sie geputzt wieder vor den Betten stehen und solche Sachen. Und die Erziehung zur Härte, zur Ausdauer, die ist im Vordergrund gestanden und die Wissensvermittlung ist im Hintergrund gestanden. Also man kennt ja da die Zitate von Hitler, dass also eine harte Jugend erzogen werden muss, die also für die Zukunft des Volkes also kämpft. Kommt ganz deutlich heraus, dass also die Erziehung hin zum Krieg gegangen ist. Alle diese sportlichen Übungen, die Mutproben, die also da gemacht wurden, sind darauf hinausgelaufen, die Kinder, die Schüler für den Krieg, auf den Krieg vorzubereiten.
Und welche Kinder und Jugendliche waren denn an der Schule zugelassen und wer war ausgeschlossen?
Ja, es hat ein Aufnahmeverfahren gegeben und dieses Aufnahmeverfahren hat eine Woche gedauert. Und da ist es wirklich auf die körperlichen Fähigkeiten drauf angekommen. Es durften also keine Schwächen auftreten. Also es müssten auf die körperliche Verfassung wurde am meisten Wert gelegt. Kinder sollten schon halbwegs gute Lernerfolge haben, aber das war nicht das Wesentliche. Was dann noch dazu kommt, ist, dass die Rassengesetze also praktisch Einzug gehalten haben, auch in die Schule. Und es wird ab dem Schuljahr 39/40 eine neue Rubrik in den Klassenkatalogen geführt, und zwar die Abstammung betreffend. Und da gibt es dann wieder drei Kategorien, nämlich Aria, Mischling ersten Grades, Mischling zweiten Grades, da geht es um jüdische Schüler. Das heißt, also eine Aufnahmebedingung war, Aria zu sein. Jetzt waren an der Schule in St. Rupert waren vor 38 alles katholische Kinder. Mit dieser Einführung dieser Rubrik, dann ist es plötzlich so, dass diese Eintragungszeile Abstammung bei manchen Schülern freigelassen wird. Es ist nichts eingetragen und es gibt einen Schüler, bei dem Mischling ersten Grades eingetragen ist. Und dieser Schüler muss auch im Jahre 41 die Schule verlassen.
Die Hitlerjugend übernahm Erziehungsmaßnahmen an der Schule. Wie Karl Springenschmidt ausdrückte, sei das klerikale System als solches gestürzt. Was aber an einseitiger Haltung, an falschen Auffassungen beim Einzelnen noch vorhanden sei, müsse erst mühsam beseitigt werden, so Springenschmidt. Im Tagebuch eines St. Ruperter Schülers von damals werden antikirchliche Aktivitäten der HJ in Kreuzberg beschrieben. Nach einem Vortrag über innere Feinde des Reichs, womit vor allem Juden und der Katholizismus gemeint waren, hätten Mitglieder der HJ in der Kirche mit Weihwasser herumgespritzt und gespuckt. Der Druck auf jene Schüler, die sich offen zum katholischen Glauben bekannten oder gar mit der Intention, Priester zu werden, einst an diese Schule gekommen waren, wuchs nach der Übernahme.
Der Religionsunterricht, also das Verschwinden des Religionsunterrichtes, ging stufenweise. Das heißt, zuerst wurde einmal in den Nachmittag verlegt als letzte Stunde. Dann musste man sich anmelden, bis er schließlich ganz verschwunden ist. Also wenn man jetzt das Zeugnis vergleicht, vor 38 ist der Religionsunterricht am Zeugnis, steht an erster Stelle. In der nationalsozialistischen Oberschule ist dann Leibesübung an erster Stelle. Und zwar mit verschiedenen Sparten, ich glaube 6, die einzeln benotet werden. Das ist immer das Wichtigste war schon mal die körperliche, waren die körperlichen Fähigkeiten. Das war was der Religion. Und was die Aktionen der HJ, der überzeugten Schüler vom Nationalsozialismus, die waren schon darauf ausgerichtet, die anderen Schüler, die noch an katholischen Handlungen teilgenommen haben, die dort zu stören. Das heißt, wenn sie in die Kirche gegangen sind, wurden sie dann nachher beschimpft oder eben mit Weihwasser bespritzt und solche Sachen. Es gibt da Aussagen von verschiedenen Schülern. Die Schüler haben sich auch gewehrt teilweise. Das heißt, es hat im ersten Schuljahr einen starken Schülerschwund gegeben. Es sind also mit dieser Furcht, dass die Schule umgewandelt wird in eine nationalsozialistische Schule, sind schon einmal im Herbst weniger Schüler gekommen. Dann sind, wie diese Umwandlung dann klar war, sind Schüler abgemeldet worden oder Schüler einfach überhaupt nicht mehr erschienen. Und es sind Schüler aus der Schule geflüchtet, weil nämlich um diesen Schülerschwund einzudämmen, hat man die Gestapo ins Haus geholt und hat die Pforte bewacht, hat die Schüler kontrolliert, sogar am Bahnhof wurden Kontrollen gemacht, weil Schüler auch, obwohl es jetzt verboten war, die Schule verlassen haben. Und es gibt auch im Buch die Geschichte also einer Flucht aus der Schule.
Ein Schüler schildert seine Flucht. Zurück aus den Weihnachtsferien habe er gesehen, dass wieder einige Schüler fehlten und zu dritt hätten sie den Entschluss zu fliehen gefasst. Die Koffer wurden gar nicht erst ausgepackt, sondern im Keller abgestellt. Nur ein Ordensbruder sei eingeweiht gewesen. Ihr Ziel war das Missionshaus St. Wendel im Rheinland, da das dortige Gymnasium noch unter der Leitung des Steyler Ordens stand. Mit den Schuhen in der Hand seien sie aus einem Kellerfenster gestiegen und hätten sich getrennt auf den Weg gemacht. Sie hätten die Straßen gemieden, in den Zügen hätten sie getrennte Abteile genommen. In St. Wendel angekommen, seien sie nicht freundlich aufgenommen worden. Der Orden wollte möglichen Schwierigkeiten mit den Machthabern aus dem Weg gehen. Man hätte den Schülern vorgeworfen, gegen die Staatsgewalt verstoßen zu haben. Doch man hat ihnen erlaubt, zu bleiben.
Und um diesen Schülerschwund auszugleichen, hat dann der Landesrat Springenschmidt im Februar 1939 eine Order herausgegeben, dass alle Schüler, die am Staatsgymnasium, also am staatlichen Gymnasium in Salzburg sind, aber aus den Gebirgsgauen stammen, dass die also nach St. Rupert übersiedeln müssen. Und damit hat er also vorgehabt, diese katholische Schülergemeinschaft etwas auseinanderzuspringen.
Eine wichtige Quelle für die Erforschung der deutschen Heimschule in Bischofshofen waren die Kreuzberger Mitteilungen. Es handelt sich dabei um knapp 100 Personen, Schüler wie auch Lehrer, die mit Briefauszügen oder Artikeln aus dieser Zeit zu Wort kommen.
diese Kreuzberger Mitteilungen, oder sie heißen auch Kreuzberg, es gibt, manche heißen Kreuzberger Briefe, sind während des Zweiten Weltkrieges von der Schule herausgegeben worden und sind an alle Schüler gesendet worden, die an der Front in einem Lazarett oder in der Wehrausbildung waren. Und in diesen Kreuzberger Mitteilungen haben Lehrer Artikel geschrieben, die also für mich also ganz erschreckend waren, wo die Schüler also aufgefordert werden, das Letzte zu geben und die Kreuzberger also besonders da hervorstechen sollen. Das sind richtiggehend Appelle an die Schüler. Dann hat es gegeben Berichte von der Schule, wie eine Art Chronik, was sich so alles im Jahr ereignet hat, oder auch Schüler, die berichtet haben über irgendwelche Aktivitäten, die gesetzt worden sind. Aber das sehr, sehr eigentlich eindrucksvolle und erschreckende sind die Briefauszüge. Schüler haben also an die Schule Briefe von der Front geschrieben und in diesen Mitteilungen sind dann die Auszüge von diesen Briefen enthalten. Und zwar mit Datum und vollen Namen. Und die zeigen also die Größe, also die Höhe der Indoktrination, der Fehlinformationen, die die Schüler gehabt haben. Sie sind also darin bestärkt worden, auch sie haben gewusst, sie gehen in eine Eliteschule. Sie sind sozusagen die Elite. Und dieses Überheblichkeitsgefühl auch den anderen Völkern gegenüber, die mit denen sie Krieg geführt haben, also besonders natürlich die Russen und die Juden, das kommt alles in diesen Auszügen also zur Sprache. Und wenn man bedenkt, die Schüler sind in ein humanistisches Gymnasium gegangen, die haben Griechisch-Latein gelernt. Und dann ist es schon sehr erschütternd.
So war es, einen Brief eines Schülers von der Ostfront zu lesen, die Städte mit ihren verdreckten Winkeln und Kellern, wo es von Juden aller Klassen nur so wimmelte, ekelten uns an. Ein anderer Schüler schrieb: Wir hausen unter der Erde und ich hätte nie gemeint, dass das so gut möglich ist. Trotzdem warten wir schon auf den Tag, wo wir aus den Gräben und Löchern hinaus können, um anzutreten zum Endkampf. Das wird dann unser großer Tag.
Diese Indoktrination und so hat dann auch bei den Schülern gewirkt und hat also gezeigt, wie sie auf Gehorsam getrimmt worden sind. Es wird auch die Fehlinformation, die die Schüler bekommen haben, geht ganz deutlich hervor aus diesen Briefauszügen von der Front. Die Schüler haben bis zuletzt eisern an einen Endsieg geglaubt und waren zu allen Opfern bereit. Es gibt eben diese Frage, wie haben diese Indoktrination, wie hat das weitergewirkt nach 1945? Und dazu muss man ja sagen, dass die Lehrer nach eher kurzen Berufsverbot ja wieder an die Schulen zurückgekommen sind. Es sind auch leitende Positionen mit ehemaligen Lehrern also am Kreuzberg besetzt worden. Also da fragt sich dann schon, wie hat diese Denkstruktur sich weiter erhalten? Wie waren die Auswirkungen, auch auf die Schüler? Bei den Schülern muss man sagen, ich war ja verwundert, wie ich die Klassenkataloge gelesen habe und es hat mir so leid getan, dass ich so spät dran war. Ich hätte einige gekannt davon, die aber nicht mehr gelebt haben.
Auch zwei der drei Zeitzeugen, mit denen Frau Kalupny für ihr Buch gesprochen hat, sind mittlerweile verstorben. Peter Radacher, der als 10-Jähriger ein Jahr an der Kreuzberger Schule war, konnte der Autorin fast 80 Jahre später spontan am Telefon die dritte Strophe und den Refrain des Kreuzberger Liedes aufsagen, das damals immer gesungen worden ist. Uns sind einst die Jahre verklungen und wir sind zerstreut auf der Welt. Das Lied, das wir dort einst gesungen, auf ewig verbunden uns hält. Hei unseren Fahnen, die fliegen, wir singen die Seele uns frei. Wir marschieren, kämpfen und siegen, Kreuzberger Jungen, Juchai. Im Zweiten Weltkrieg sind 13 Kreuzberger Schüler gefallen. Drei Schüler sind als vermisst gemeldet Unter den Gefallenen befanden sich 11 Maturanten. Nach 1945 wurden führende Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft mit ehemaligen Schülern der nationalpolitischen Erziehungsanstalten besetzt. Viele Schüler aus Kreuzberg wurden etwa Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte und manche gingen sogar in die Politik, so 2 Minister der Zweiten Republik. Justizminister Harald Ofner von der FPÖ und Unterrichtsminister und Außenminister Leopold Gratz von der SPÖ. Anton Bonimeyer, späterer Salzburger Landesrat der ÖVP, besuchte bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht die NS-Eliteschule am Kreuzberg. Wie Harald Ofner in seinen Erinnerungen bemerkt, hätten viele ehemalige Schüler überdurchschnittliche Erfolge im Berufsleben erreicht. In ihren Erinnerungen wird oft die Erziehung zur Disziplin für die spätere Karriere positiv bewertet. Gertrude Kalupny schreibt in ihrem Fazit am Ende des Buches, dass das Ziel der Nationalsozialisten, aus St. Rupert eine NS-Musteranstalt zu formen, gescheitert war. Die Gründe waren vielfältig.
Ja, die Gründe sind vor allem im Beginn des Zweiten Weltkriegs gelegen. Praktisch das erste Jahr an der Schule war sehr konfliktreich und unruhig und von Auseinandersetzungen Orden nationalsozialistischer Schule gezeichnet. Also es war der Unterricht, also auch durch den Schülerwechsel, also kann man nicht sagen, dass der ganz regulär war. Und dann das nächste Schuljahr, da hat schon der Zweite Weltkrieg begonnen. Und bereits im Dezember ist die 8. Klasse einberufen worden zum Wehrdienst. Und die 7. Klasse hat sich, wenn sich die Schüler freiwillig gemeldet haben, haben sie die Kriegsmatura bekommen. Das heißt, das Zeugnis der 7. Klasse war also das Maturazeugnis. Das haben natürlich alle gemacht. Und sie sind mit Begeisterung in den Krieg gezogen. Die in den Ausbildungslagern waren, haben die anderen beneidet, wie man aus den Briefen hört, dass die schon an der Front sind und kämpfen dürfen. Was also noch ein Grund war, dass da keine Musterschule entstanden ist, das war vor allem auch der Geldmangel. Es hat ja sehr weitreichende Ausbaupläne von Springenschmidt gegeben. Da war ein Architekt, ein Salzburger Architekt, beauftragt. Und diese Pläne sind also vollkommen gescheitert, weil es nämlich kein Geld dafür gegeben hat. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges ist alles der Kriegswirtschaft, alles, was wichtig war für den Krieg, ist finanziert worden und alles andere hat geheißen, muss für nach dem Endsieg warten. Und es haben nur die notwendigsten Reparaturarbeiten gemacht werden können. Jetzt ist einmal schon diese großartigen Ausbaupläne sind gescheitert. Es hat kein Geld gegeben. Es hat Personalmangel gegeben. Wenn man sich vorstellt, es hat an dieser Schule unter den Steyler Missionaren 60 Ordensleute gegeben, die an dieser Schule gearbeitet haben, in der Schule. Und es war ein großer Wirtschaftsbetrieb ja angeschlossen, eine Landwirtschaft, eine Almviehzucht, dann die verschiedensten Handwerksbetriebe, in denen die Schüler auch unterrichtet worden sind, damit sie in der Mission auch solche Fähigkeiten weitergeben können. Diese Ordensleute, es waren auch Ordensschwestern am Haus, mussten bis Mai 1939 die Schule verlassen. Und es ist auch gewarnt worden, nicht nur von den Ordensleuten, dass das nicht möglich werden wird, das Haus so zu führen. Auch von nationalsozialistischer Seite hat es Warnungen gegeben. Und man hat dann also die Handwerksbetriebe hat man überhaupt stillgelegt. Es hat Personal gefehlt, also nicht Und es hat auch am motivierten Personal gefehlt. Es wird die Einstellungserfordernisse war immer das Erste. Man musste ein guter Nationalsozialist sein. Und erst später, nachdem also einiges schiefgelaufen ist, auch man hat einen Verwalter gehabt, der unterschlagen hat zum Beispiel. Es hat große Mängel in der Buchführung gegeben. Also es hat große Mängel im Personal gegeben. Abgesehen davon, dass es zu wenig Leute waren, hat man gesehen, dass man also auch auf die Fähigkeiten Rücksicht nehmen muss und dass man Leute, die geeignet sind, einstellt. Die hat es aber dann wieder nicht gegeben, weil die waren im Krieg. Also das waren große Schwierigkeiten. Dann hat es an Lehrerwohnungen gefehlt. Es hat natürlich keine Lehrerwohnungen gegeben. Die Ordensleute haben ihre Kammern und so gehabt. Und jetzt sind aber Lehrer an die Schule gekommen, die eine Familie vielleicht auch noch hatten oder gründen wollten. Und das ist ja auch ein Anliegen der Nationalsozialisten, dass also Familien gegründet werden, dass Kinder auf die Welt kommen. Und dann hat man aber keine Wohnungen für die Lehrer. Das waren alles Hindernisse. Insofern kann man also sagen, dass dieses hohe Ziel, da eine Musterschule zu richten, also komplett gescheitert ist.
Vielleicht darf ich noch anmerken, dieser Lehrermangel wurde auch sichtbar, dass also wehrtaugliche Lehrer nach und nach eingezogen wurden. Es kamen manche als Invaliden zurück, wurden anfangs bewundert für ihr Opfer, das sie erbracht haben. Und es wurden dann gegen Kriegsende hin in vielen Fällen die Ehefrauen der Lehrer im Unterricht eingesetzt, die absolut keine unterrichtliche Qualifikation mitgebracht haben, aber aus ihrer Überzeugung heraus tauglich erschienen und einfach unterrichtet haben. Also verschiedenste Fächer sieht man in den Aufzeichnungen. Also es wurde ein Notbetrieb quasi dann nicht mehr durchgeführt. Bis Ostern 1945, wo ja dann quasi das Haus ganz plötzlich geschlossen wurde.
Ja, da ist aber das Interessante, nämlich dass genau dieser Punkt auch zeigt, dass nicht einmal mehr die Bildungsprinzipien der Nationalsozialisten eingehalten werden konnten. Es war nämlich ausdrücklich verboten, dass Ehefrauen angestellt werden und mitarbeiten. Es war auch so, dass am Anfang, wie ich erzählt habe, die Anmeldung, die hat eine Woche gedauert. Gegen Ende hat es nicht einmal mehr eine Anmeldung gegeben. Es sind Schüler, die Flüchtlinge waren, an die Schule gekommen, also aus bombengefährdeten Gebieten. Bei manchen dieser Schüler steht auch bei der Beschreibung dabei, bombengeschädigt. Es sind sogar im letzten Schuljahr 44, was ganz entgegen der nationalsozialistischen Grundsätzen war, Mädchen aufgenommen worden. Das sind Mädchen, die aus Schulen in eine aus Rumänien oder eben Flüchtlingskinder. Da hat sich dann gezeigt, dass die Realität des Kriegsalltags, also hat eigentlich alle Vorgaben und alle großen Ambitionen zunichte gemacht.
Und gibt es im Haus noch irgendwelche Spuren aus dieser Zeit? Also sieht man hier noch irgendwo Dinge, wo man sagt, ja, das ist aus dieser Zeit des Nationalsozialismus?
Ja, es gibt verborgen gibt es Spuren. Es gibt in alten Büchern durchwegs die Einträge vorne, die Stempel, noch aus der Nazizeit. Es gibt, die sind aber nicht öffentlich zugänglich, es gibt ein paar Schautafeln aus dem Unterricht, wo also über das Leben in der Steinzeit und halt solche Themen, die wichtig waren, für die damalige Unterrichtsgestaltung so Schautafeln sind, die stammen aus dieser Zeit, bis hin zu Aria-Tafeln und so weiter, also was halt wichtig war. Aber das kann man natürlich heute nicht mehr verwenden. Das wird nur ganz ausgewählt, ganz in Bezug auf die Aufklärung der Schüler verwendet, wenn sie vorbereitet sind, dass man sagt, so hat das stattgefunden. Das sind also noch auch zum Teil Originalmaterialien, aber die sind, wie gesagt, spärlich und natürlich nicht allgemein zugänglich.
Ab März 1945 wurde, wie schon im Ersten Weltkrieg, ein Lazarett in der Heimschule mit 778 Betten errichtet. Mit dem Ende des Krieges kehrten bereits im Sommer 1945 die ersten Ordensbrüder nach St. Rupert zurück und begannen mit der Wiedererrichtung ihres Missionsgymnasiums. Am 21. Oktober 1945 konnte die erste Klasse mit 32 Schülern den Unterricht aufnehmen. Die Rückgabeverhandlungen für St. Rupert zogen sich bis Anfang 1949 hin.
Ja, das war ebenfalls, die Konflikte haben weitergereicht, das war weiter nicht so einfach. Es wurde ja gegen Kriegsende hier im Haus auch ein Lazarett eingerichtet mit einigen hundert Patienten. Einige sind auch hier gestorben, das ist der Grund, warum im Klosterfriedhof die eine Hälfte mit Kriegergräbern belegt wurde und die andere Hälfte blieb dem Orden. Und diese Einrichtung sollte von einigen nicht abgezogen werden. Es gab Bestrebungen aus Wien dann in der Besatzungszeit, dieses Lazarett und diese Einflussmöglichkeit weiter unbedingt zu halten. Der Orden hatte allerdings das Glück, wie ich schon eingangs gesagt habe, über ein Ordensmitglied, einen Priester, der in den USA gewirkt hat, Pater Erb, der auch dann bei den Alliierten hier zurückgekommen ist nach Salzburg und als Vermittler tätig war. Über diesen Mann haben sie die Liegenschaft relativ schnell zurückbekommen und es gelang dann schlussendlich doch auch dieses Lazarett wieder aus dem Haus zu bekommen. Und somit wurde das Personal wieder vollkommen ausgetauscht. Und mit diesem neuen Personal, das wieder Ordenspersonal war, waren auch die alten Strukturen im Haus mehr oder weniger in kurzer Zeit beseitigt. Es gibt Aufzeichnungen aus den 50er Jahren, wo eigentlich der klassische Ordensbetrieb wieder funktioniert hat. Und das war eigentlich, wenn man andere Klöster, andere Gebäude, Liegenschaften mit ähnlicher Geschichte betrachtet, das war eigentlich nicht zu erwarten.
Jetzt ist das Buch heuer erschienen, jetzt diese Woche ist die Präsentation hier im Ort. Wie waren denn die Reaktionen in der Gemeinde und vor allem auch in der Schule zu dieser Geschichte?
Also für die Schule kann ich sprechen. Ich habe von der Frau Kalupny also ein paar Exemplare bekommen, auch für die Schule, und habe sie im Kollegium dem Kollegium bereitgestellt und die wurden von einigen also wirklich ganz intensiv studiert und begeistert gelesen, auch speziell natürlich Lehrer, Lehrerinnen aus dem Raum Bischofshofen, die also diesen konkreten Bezug hierher hatten und ihre Sicht der Schule einfach hier aufgefrischt haben damit. Die Dimension, die hier um sich gegriffen hat, die war so nicht wahrgenommen worden. Also auch dann mit den Ausbauplänen, also bezüglich des Gesamtgebäudes, mit Lehrerwohnungen, Lehrerbaracken, die eigentlich geplant waren, Wirtschaftsgebäuden, die zusätzlich geplant waren, aber nur auf dem Plan standen, das war dann schon für manche sehr interessant. Das war nicht bekannt.
Ja, also es ist eigentlich nie darüber gesprochen worden. So wie man allgemein eigentlich sagen kann, dass in Bischofshofen die NS-Zeit ein relativ unerforschter und unbehandeltes Thema ist. Und was die Schule betrifft, hat die Schule schon, ich glaube, das war zum 75. Jubiläum der Schule, eine Broschüre herausgegeben, wo also diese Ereignisse so kurz erwähnt werden, aber richtig eine Arbeit dazu zu dieser Schule oder eine Forschung zu dieser Schule hat es also bis jetzt nicht gegeben, meines Wissens. Die Geschichte von Kreuzberg wird immer also kurz erwähnt, wenn es um Enteignungen oder die Auseinandersetzung Kirche-Nationalsozialismus in Salzburg geht. Aber über diese Erwähnungen genaueres hat es bis jetzt nicht gegeben.
Im Herbst 2018 haben sich Schüler der 4C, also damals 4C aus St. Rupert, mit einem zeitgeschichtlichen Projekt mit der Geschichte des Hauses während des Nationalsozialismus befasst. Es gab dann auch eine schulinterne Ausstellung. Können Sie da Näheres dazu berichten und was war da auch ausschlaggebend für dieses Projekt?
Das war ein Zusammentreffen eigentlich von zufälligen Auslösern. Ursprünglich hat der Geschichte Lehrer in dieser 4C, Professor Schwarz, die Idee gehabt und ich habe mir animiert dazu auch, vielleicht mit einer Schulklasse dieses Thema St. Rupert in der NS-Zeit aufzugreifen in Form eines Projektes. Und nachdem er selber hier in die Schule gegangen ist, vor doch einigen Jahren, hat er einen sehr guten Bezug zum Haus. Er kennt die Strukturen sehr gut und ich habe ihm die damals zur Verfügung stehenden Unterlagen, die Hauschronik mit ein paar wenigen Fotoaufnahmen, zur Verfügung gestellt. Und zufällig eben jetzt diese Erweiterung 2018 wurde ja der Schulträger gewechselt. Die Vereinigung von Ordensschulen Österreichs hat die Schule übernommen. Sie wurde übergeben an sie. Und im Zuge dieser Restrukturierungsarbeiten sind einige Dokumente neu aufgetaucht. Und aus diesem Grund ist dann das eigentlich geplante kleine Schulprojekt relativ groß geworden. Ein weiterer zufälliger Punkt war, dass ein ehemaliger Schüler, der bis 43, 44 hier in der Schule war, ein Mediziner, betagten Alters natürlich jetzt, zufällig vorbeigekommen ist. Er möchte sich die Schule einfach einmal anschauen. Und ich habe ihn dann eingeladen, hier an diesem Projekt teilzunehmen. Und das hat er gerne gemacht. Und jetzt hat er als Augen-, Ohrenzeuge Oral History betrieben und mit den Schülerinnen und Schülern hier also einige Stunden verbracht in Form von Interviews und so weiter. Und so ist dieses Projekt dann relativ groß geworden, sodass wir ihm auch eine Ausstellung machen konnten.
Und wie haben da auch die Schülerinnen und Schüler darauf reagiert, auf diese Vergangenheit, auf dieses doch sehr dunkle Kapitel in der Vergangenheit ihrer Schule?
Also sehr, sehr interessiert. Anfangs, ja, kann man sich wenig vorstellen, das ist Neuland, liegt weit zurück. Aber je konkreter dann die einzelnen Fakten werden und vor allem je konkreter man auf Menschen stößt, Menschenschicksale in dieser Zeit, wie war das Schulleben? Wie war das Leben der Schüler, der Burschen damals hier in der Schule? Welche Freizeitgestaltung gab es, also dieser körperliche Drill und so weiter? Und das hat die Schüler dann schon sehr fasziniert und sie haben dann auch über die Schulische hinaus am Projekt gearbeitet, sonst wäre das gar nicht möglich gewesen.
Mhm. Trotzdem ist auf der Homepage der Schule unter dem Menüpunkt Geschichte eigentlich nichts darüber zu finden. Haben Sie da vielleicht auch, also gibt es da auch die Sorge in der Schule, dass man vielleicht gewisse interessierte Schüler oder Eltern abschreckt oder gibt es da irgendeinen anderen Grund dafür?
Nein, also Sorge haben wir diesbezüglich nicht. Der Grund liegt eher darin, von der Gründung her gesehen sind wir eine Ordensschule. Also der Orden der Steyler Missionare hat dieses Haus vor über 100 Jahren gegründet, gebaut und als Ausbildungsstätte ursprünglich für den Ordensnachwuchs und für die Missionare aufgebaut. Bereits 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde dann ein Gymnasium eingerichtet hier, bekam dann auch das Öffentlichkeitsrecht in den 30er Jahren. Dann kam diese Zwischenphase der Enteignung. Aber ganz knapp nach Kriegsende gelang es den Ordensleuten erfolgreich, dass alles wieder zurückgestellt wurde. Und es ging eigentlich die alte Schule wieder weiter. Mit Adaptierungen, mit Neuerungen, okay. Aber im Prinzip war immer die Schule des Ordens im Fokus. Nicht, weil die NS-Zeit jetzt störend gewesen war. Die Ordensleute und alle Angehörigen dieser Richtung wurden ohnehin aus der Schule verwiesen. Es war niemand mehr da in diesen 6 Jahren der Enteignung. Aber im Fokus des Ordens war natürlich immer die Ordensschule.
Helga Einbacher, die Historikerin und Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Salzburg und Betreuerin dieser Masterarbeit von Gertrude Kalubny, ist selbst in Bischofshofen aufgewachsen. Dennoch habe sie lange nichts von den Ausmaßen der NS-Eliteschule gewusst, wie sie im Vorwort des Buches schreibt. Generell gäbe es noch Forschungslücken zur NS-Zeit in der Region.
Was den Ort selbst betrifft, muss ich sagen, es gibt überhaupt keine Unterlagen mehr über diese Zeit. Ich habe mich engagiert, dass 3 Stolpersteine nach Bischofshofen kommen und die sind auch voriges Jahr verlegt worden. Aber es gibt im Stadtarchiv gibt es über diese Zeit überhaupt keine Akten mehr. Das ist alles vernichtet worden oder verschwunden, wie immer.
In St. Rupert wurde der Heimbetrieb mit der Öffnung für Mädchen im Jahr 1988 eingestellt. An der Schule werden aktuell rund 350 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, seit 2021 in zwei achtjährigen Zweigen, einem Gymnasium und einem Realgymnasium. Im September 2018 übergab der Steyler Orden die Trägerschaft der Schule an die Vereinigung von Ordensschulen in Österreich. Hier noch eine Veranstaltungsankündigung. Am 14. Oktober 2022 um 19 Uhr findet die Buchpräsentation mit Autorin Gertrude Kalubny und Historikerin Helga Embacher im Kultursaal Bischofshofen statt. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. In der nächsten Woche begibt sich meine Kollegin Anna Boschner ins 18. Jahrhundert nach Golling, um sich der Geschichte der Wilderei zu nähern. In den kommenden Monaten wird wieder wöchentlich am Montag eine neue Folge Schattenorte erscheinen. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast oder kennen Sie Schattenorte in Ihrer Umgebung, die es wert sind, beleuchtet zu werden, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Zuschriften, die wir über den Sommer schon erhalten haben. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.